friseurfreund.biz, der Wissenspodcast für Beauty-Unternehmerinnen und Beauty-Unternehmer. Jede Episode ist ein kostenfreies Audioseminar auf deinem Weg zu mehr finanziellem Spielraum in deinem Unternehmen. Schön, dass du reinhörst. Als Friseurfreund möchte ich mehr finanziellen Spielraum in der Friseurbranche erschaffen oder meinen Beitrag dazu leisten, dass es in den Unternehmen möglich wird. Umsatz plus, Gewinn plus steht damit im Fokus dieses Podcasts in diesem Halbjahr. Und wenn ich über Umsatz plus spreche, dann spreche ich auf direktem Wege in meinem Kopf auch immer gleich von Umsätzen. Denn Umsatz kommt von Umsätzen. Ohne Tat, ohne wirklich eine Veränderung zu leben, passiert einfach nicht genug, als wie das sich Umsatz entwickeln könnte. Mein Gast heute, Mike Gildhorn, ist mit dieser Mentalität der Umsetzung Top-Salon geworden von der Top Hair 2025 in der Kategorie Best Practice. Und ihr findet in dieser Episode, im ersten Teil, einiges über seinen Lebensweg, der durchaus relevant ist, um zu verstehen, was ihn antreibt und zu verstehen, warum er mit so speziellen Wörtern rumhantiert und das in unserer Friseurwelt. Und ihr werdet dann im zweiten Teil ganz viel über seine Unternehmensstruktur finden, die er zusammen mit seiner Frau Melanie lebt und erschaffen hat, umgesetzt hat und warum diese Unternehmensstruktur derartig viel Umsatzrelevanz hat. Also bezogen auf die Umsatzrelevanz ist diese Episode ganz, ganz, ganz wertvoll. Und ihr werdet merken, es geht eben nicht um nur um Preise, sondern es geht wirklich um unternehmerisches Agieren und Denken. Also für alle Unternehmer, die uns ja hier hauptsächlich hören, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ein paar hausmeisterliche Infos noch vorab. Die Hairnext findet statt. Das werde ich auch im Podcast nochmal erwähnen. Es ist mir ein Riesenanliegen, dass diese Veranstaltung in Mannheim vom 21. auf den 22. September 2025 gelingt, voll wird und einfach ein Zeichen von Power in der Friseurbranche wird. Als nächstes Hausmeisterliches habe ich einen Zettel rangepinnt bekommen. Ihr Lieben, das Friseurfreund Online College Orbin geht in die zweite Runde. Der Prozess oder das Online-College startet am 18.09. Ihr findet alles dazu in den Shownotes. Und wer sich bis dahin, bis zur Teilnahme am Online-College, noch mit dem Thema Preise intensiv beschäftigen möchte, der schaut einfach mal beim Friseurfreunde-Podcast vorbei. Da findet ihr kurze Episoden, die immer Montag und Mittwoch kommen. Das sind so kurze Hörimpulse zum Thema Preis in Staffeln unterteilt. Unbedingt reinschauen. Es sind schon sehr, sehr viele, also 35 Episoden online und pures Wissen und Know-how. Was natürlich, und das wisst ihr, ohne Tat nicht wirkt. Ne? Also Tat schlägt immer das Wort und entsprechend ist nur vom Hören noch nicht genug passiert. Feedback-Hinweis-Blog ganz kurz. Ihr Lieben, wenn ihr eine Idee habt für einen Gast, den ich mit einladen soll, oder wenn ihr Fragen an mich habt oder einfach Kontakt zu mir aufnehmen wollt, dann über meine Website friseurfreund.biz einfach im Kontaktformular euch schriftlich an mich wenden. So, und jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Episode, denn es geht um so ein Herzensthema, eine Herzenshaltung, die in meinem Leben eine große Rolle spielt. Ihr kennt den Satz von mir, Tat schlägt Wort. Und das spielt schon darauf an, worum es heute gehen soll. Es geht darum, dass wir in der Friseurbranche ganz, ganz häufig Wissensriesen sind. Ich glaube, das kommt sogar von dir, Mike, der Satz, ne? Aber Umsetzungszwerge. Und wenn ich gucke, was bei Instagram und TikTok und Co. so durch die Gegend flattert und in allen möglichen Gruppen bei Facebook geschrieben wird, dann denke ich immer, am Wissen kann es nicht liegen. Denn das Wissen in der Branche ist wirklich da, was man anders machen müsste. Und da haben wir schon den Imperativ, der uns dann doch davon abhält. Es geht in dieser Episode auf Umsetzung oder um Umsetzung, denn Umsatz kommt ja erst von Umsetzen. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen, der mir durch Zufall ins Leben gespült wurde. Mike Gildhorn von Gildhorn Interkoffeure ist heute mein Gast. Mike, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung und ja, hallo, liebe Zuschauer.
Mit Freude gern, denn wir sind uns ja auch wirklich spontan begegnet, weil wir
Ja.
einen gemeinsamen Punkt demnächst ansteuern, nämlich die Hernext, die große Veranstaltung vom Zentralverband, wo du auch mit einem Vortrag da bist. Was ist denn dein Vortrag, Mike? Was machst denn du auf der Hernext?
Ja, das ist in der Tat mein erstes Mal, ja, das erste Mal auf der Bühne stehen.
Bühnenpremiere, hey,
Bühnenpremiere, ich bin nicht drauf
cool.
gekommen, vielen Dank. Und ja, das ist daher gekommen. Wir haben ja in diesem Jahr den Top Solang Award in der Kategorie Best Practice gewonnen. Und ja, da hat mich die Präsidentin des Zentralverbandes gefragt, ob ich nicht auf der Hernext einmal ein, zwei Sätze dazu sagen darf und oder möchte. Und ja, so ist es gekommen. Und jetzt habe ich eine Keynote vorbereitet, genau zu diesem Thema Umsetzung.
Voll gut. Also ein Grund mehr, zur Hernext zu kommen. Ich nutze das kurz, um eine kleine ja, Werbeveranstaltung draus zu machen. Die Hernext, wenn ich durchs Programm blättere, ist wirklich ein geiles Setting. Also wer da alles kommt, richtig toll. Ich bin auch dabei, mache so verschiedene Dinge und freue mich sehr, 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 ganz viele Menschen aus der Branche wiederzutreffen. Hat ja immer so ein bisschen Klassentreffen-Atmosphäre, sowas.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass diese Veranstaltung auch wirklich mal ein bisschen anders ist als die anderen Veranstaltungen. Und deshalb kommt bitte alle zahlreich zur Hernext. Wir zwei nehmen heute ein bisschen was vorneweg, dann vielleicht sogar von deiner Keynote.
Ja.
Und trotzdem ersetzt das
Gerne.
natürlich nicht die persönliche Anwesenheit dann in Mannheim. Denn es geht um Umsetzung. Bevor wir das aber angehen, sollten wir, glaube ich, eine kleine Vorstellungsrunde machen. Mich kennen die meisten nach 130 Episoden, aber du bist ja doch gerade neu im Podcast.
Ja.
Mike, wer bist du für die Friseurbranche?
Ja, das ist eine spannende und herausfordernde Frage für mich, weil ich sehe mich selbst gar nicht so für jemanden, wer bin ich für die Friseurbranche? Ich sehe mich dann tatsächlich immer noch eher so, auch wenn man mal so 32 Jahre zurückgeht, als den kleinen Mike, ja, der
Jetzt rechnen wir alle, warte, wir rechnen alle. Genau.
genau, 47 heute und vor 32 Jahren war ich 15, meine ich. Und stand dann vor der Entscheidung, gehe ich in der 9. Klasse von der Schule ab und mache eine Ausbildung und oder mache ich noch die 10. Klasse. Ich hatte einen sehr guten Schnitt gehabt, irgendwie einen 1,5 einen Hauptschulabschluss und hingegen aller Empfehlungen auch meiner Eltern und der Lehrer bin ich dann trotzdem von der Schule abgegangen und habe eine Berufsausbildung gemacht, damals zum Tief- und Gleisbauer. Hab das wirklich gerne gemacht während der Ausbildung, habe wirklich gerne gearbeitet und aber im ersten Lehrjahr ist dann auch schon so meine Idee entstanden, auch geprägt von meinem Onkel tatsächlich, der 1993 selbstständig war oder sich gerade selbstständig gemacht hat in der Versicherungsbranche und den ich natürlich dann immer auch gesehen habe, ne, immer einen sauberen Anzug an, immer schöne Sachen an und ich dann im Gegensatz als Gleisbauer dann auch mit schmutzigen Sachen und hin und her und da ist schon die Idee entstanden. Ich möchte eigentlich auch Unternehmer gerne werden. So, da war das so das erste Mal im Kopf. Ne? Und ich hatte dann meine Ausbildung zu Ende gemacht, war dann noch bei der Bundeswehr und habe es dann nach der Bundeswehr, so Anfang 20, tatsächlich auch schon das erste Mal versucht mit der Selbstständigkeit. Ich glaube, wir waren damals, hatte ich für eine Saison mal eine Pension geleitet auf selbstständiger Basis und hatte aber auch mit 19 schon, glaube ich, mein erstes Konzept schreiben lassen damals noch von einer Unternehmensberatungsagentur für eine Gastronomie und bin dann ganz stolz auch mit diesem dicken Pamphlet, ne, zur Bank hingegangen. Und das hat damals aber nicht geklappt. Da haben die gesagt, nee, Gildhorn, wir geben dir noch keine 30.000 Euro, weil du kannst das Konzept ja gar nicht erklären, ne, was da drin stand. Und habe damals dann auch schon so angefangen, das zu verstehen, was wollen denn Banken überhaupt für Kredite haben und so weiter und so fort. Und naja, das hat damals alles nicht geklappt. Und wir sind dann 99, mein Kumpel und ich, nach Hamburg gegangen. Waren da auch schon selbstständig als Handwerker unterwegs.
Okay.
Und wie das denn so ist, wir waren immer gut drauf gewesen, wurden wir damals auf der Straße angesprochen von einer netten jungen Dame, die aber auch mein ganz alter Bekannter damals auf uns zugeschubst hat sozusagen. Sprich die beiden mal an, die sind ganz interessant. Und dann ging das Holter die Polter und schon war ich im Strukturvertrieb. Damals war das die HMI gewesen, also eines ja, heute rückbetrachten für mich die coolsten Strukturvertriebe, die es damals so gab, in den 90er, Anfang 2000er. Und ja, habe da damals das Laufen gelernt, bin groß geworden, war damals selbstständig als Versicherungsvertreter und im Strukturvertrieb und habe dann aber auch relativ schnell die Agenturen entdeckt, habe dann da noch mal eine Ausbildung gemacht zum Versicherungsfachmann, habe dann später noch mein Versicherungsfachwirt gemacht und habe aber damals 2001 meine Frau kennengelernt, die damals frisch ausgelernte Friseurin war. Beim Friseur, ich hatte noch eine Glatze, war dann beim
Das
Friseur.
ist auch ein geiler Satz. Ich hatte noch eine Glatze, ist ein geiler Satz. Das
Ich
ist
hatte eine
heute halt
Glatze
alles
gehabt.
möglich, ne? Ist
Und
gut.
mein Strukturhörer damals, der Thorsten, der hat gesagt, ich habe da immer, das war seine Friseurin nämlich gewesen, ich habe da eine Friseurin und komm doch mal mit und lerne die mal kennen und vielleicht können wir da ja auch was machen, so mit Struktur aufbauen, Versicherung. Und das hat man ja damals alles so nebenbei gemacht, ne? Diesen Versicherungsverkauf. Und da war ich damals ganz mutig und habe sie ganz oldschool angesprochen im Friseurgeschäft, ne? Und ja, so haben wir uns da damals kennengelernt. Und sind auch relativ schnell zusammengezogen. Und dann hatte ich so meinen ersten Schlüsselmoment auch mit der Friseurbranche. Wir sind damals schnell zusammengezogen und unsere Wohnung war so gelegen, wir hatten so einen Balkon. Und von diesem Balkon konnte man direkt das Friseurgeschäft sehen, wo Melanie damals gearbeitet hat.
Ja.
So, und ich, jung aufstrebender Versicherungsagent, selbstständig, und meine Frau Melanie, damals frisch ausgelernte Friseurin. Ich stehe so jeden Morgen auf dem Balkon, sehe meine Frau so in diesem Friseurladen verschwinden und morgens um 8:30 Uhr eine Menschenschlange vor diesem Friseurladen stehen. Und vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, 2001 ging das so los mit diesen 10-Euro-Geschäften, alles 10 Euro. Und das war so eine große Kette. Eine große Kette gewesen und alles 10 Euro. Und ich weiß, meine Frau in dem Team, wo sie damals gearbeitet hat, die hatten irre Spaß und die haben auch gute Umsätze gemacht. Und da war das alles noch nicht so anstrengend. Und mit Work-Life-Balance, sowas gab es damals irgendwie. War damals jedenfalls nicht so
Ein Thema.
kein Thema. Und die hatten Spaß gehabt. Und ich habe mich jedenfalls morgens gefragt, wie ich auf dem Balkon stand und meine Frau da gesehen habe. Mensch, sag mal, warum ist das so? Ne? Bei mir in meinem Business als Versicherungsvertreter, ich hatte ja keine Ahnung, das war ja, früher war das ja so ein Versicherungsverkloppen. Das war ja noch nicht irgendwie mit ganzheitlicher Beratung und so. Ne? Vor mir laufen die Kunden eher weg und bei meiner Frau stehen sie aber morgens um 8:30 Uhr Schlange. So.
Ja, schön.
Und als ich dann noch erfahren habe, dass der Chef von dieser Friseurkette Gaswasserinstallateur war und gar kein Friseur war, da habe ich mir so gedacht, irgendwie muss man das doch zusammenbringen können, dieses Unternehmerische. Und aber auch diese Leidenschaft, die ich da gesehen habe, weil ich habe mir die Frage natürlich beantwortet, warum stehen die da Schlange und warum laufen sie bei mir weg? Ist ja logisch. Da beim Friseurgeschäft, da sehe ich keine abgebrannten Häuser, keine Krankheiten, keine Schäden, Autounfälle und so weiter und so fort. Und da beim Friseurgeschäft sehe ich halt damals schon echte Leidenschaft, Schönheit, Kunden, die oder Damen, die mit ihren schönen Haaren rausgehen und glücklich sind, happy sind, der Friseur seine Anerkennung bekommt, weil sich halt alle freuen, ja. Und da war so der erste Gedanke, eigentlich müsste man das auch machen, weil es schien ja so einfach. So, es schien so einfach, ne? Der Gaswasserinstallateur und dann denkst du dir, ja, oder machst du so einen Friseurladen, machst du ein bisschen Einrichtung rein und stellst Friseure ein, die haben das ja alle gelernt. Dann muss das ja einfach so gehen, so. Dann sind wir 2007 hier nach Lübeck gezogen, in die Nähe von Lübeck, 2007, 2008. Und habe ich dann nachher entschlossen, dass ich da reingehe, dass ich das mache mit meiner Frau zusammen. Und das ist dann durch die Versicherungsbranche auch gekommen. Da war ich bei der Signal Iduna gewesen und Signal Iduna hat ja das Versorgungswerk fürs Handwerk auch. Damals war das dann so, in der Geschäftskundenabteilung konnte sich jeder Versicherungsvermittler, der dann in dieser Abteilung war, sich eine Innung aussuchen. So. Und alle haben damals zu mir gesagt, Mike, Friseure, hör auf, da verdienst du kein Geld, da sind die Beiträge niedrig, die machen keinen Umsatz, weil das geht ja so eine Betriebshaftpflicht oder so, das geht ja alles nach Umsatz. Danach werden die Prämien berechnet und ich habe aber mich trotzdem gemeldet und habe gesagt, nee, nee, ich gucke mir das mal an, nicht, ne? Dann hat es nicht lange gedauert, dann haben wir auch irgendwie ein Jahr später oder 1,5 Jahre später den ersten Salon zum Kauf angeboten bekommen und den haben wir dann auch genommen. Und als in der ersten Monat so rum war und sage und schreibe, wir im ersten Monat, das werde ich nie vergessen, ich habe das heute auch noch in meiner Tabelle, wir haben den ersten Monat gestartet mit 4.170 Euro Bruttoumsatz. So, da kannst du dir vorstellen, Tobi, wie die Schweißperlen hier runtergelaufen sind im Büro und ich habe gedacht, ach herrje, was ist das denn jetzt? 4.170 und ich habe mich immer nur gesehen, wie ich das Geld aus meinem Versicherungsbusiness immer da reingepumpt habe. Ne? Und dann ging so die Reise los, wo wir jetzt auch uns auch vielleicht auch befinden, zum heutigen Podcast. zum Thema Umsetzung, weil dann machst du dir natürlich Gedanken, wie kriegst du es jetzt hin? Und dann guckst du und dann ist die Reise quasi losgegangen, ne?
Über die Reise sprechen wir tatsächlich gleich, weil von 4.000 noch was Umsatz im ersten Monat zu heute Interkoffeure und sehr gut aufgestellt und mit vielen Menschen auch Beschäftigung oder in vielen Menschen auch Beschäftigung gegeben, war ja der Weg, den du bis hierhin gerade skizziert hast. Ich würde das kurz reflektieren wollen. Erster Punkt, der mir sofort auffiel, 9. Klasse Abschluss. Ich war eine lange Zeit auf dem Gymnasium und bin dann mit der 9. gewechselt, weil meine Zensuren einfach grottig waren. Es war wirklich, war überhaupt nicht mein System. Und habe dann einen sehr guten 10. Klasse Abschluss gemacht und in diesem 10. Klasse Abschluss alles das, was ich heute habe, besitze und lebe, darüber dann oder darauf aufbauend gemacht und noch auf dieser Friseurausbildung.
Ja.
Und ich habe da eine große Wertschätzung für, kleine Mini-Anekdote, Deep Talk mit Mike und Thomas. War gerade Radfahren mit meinem Papa 3 Tage. Und der ist mit der 8. Klasse raus. Maurerlehre und alles, was der so gemacht hat und hat auch einen ganz, ganz intensiven Lebensweg hinter sich, steht heute aber wirklich auch gut da. Und ich erzähle diese Geschichten gerade andockend an deine, weil es so wichtig ist, dass man nicht immer alles studiert haben muss. Man
Ja.
kommt mit gesundem Menschenverstand und Hingabe und Liebe zu etwas deutlich weiter als mit einem Master in BWL.
Absolut.
Wenn keine Substanz dahinter ist, ne? Also diese Leidenschaft für etwas, diesen Wunsch und wie du das jetzt geschildert hast mit diesen Erweckungserlebnissen oder diesen, da gibt es einen Begriff für, fällt mir gerade nicht ein.
Schlüsselmomente.
Was?
Schlüsselmomente.
Ja, Schlüsselmomente, Dankeschön. Du stehst auf dem Balkon, siehst das und hinterfragst eben kurz dein Leben. Natürlich auch getragen von der Liebe zu deiner Frau, die ich dir jetzt mal unterstelle, ne? Und genau. Und so dieses, also wie man so durchs Leben sich geleitet wird auch, ne? Und wo Abbiegungen sind und da wach zu sein, ist also sehr berührend, finde ich ganz toll und fühle mich da auch der sehr verbunden, einen authentischen Weg zu gehen, ne? So finde ich richtig gut. So, ganz kurz zur Skizze heute. Also bevor wir die Reise dann angehen, wo steht ihr heute? Interkoffeure in Lübeck, habe ich das richtig auf dem Schirm? Ist
Genau.
richtig, ne? Wie viele Mitarbeiter, wie groß? Ich muss jetzt keine Umsatzzahlen nennen, aber skizziere mal kurz zu euren Salon bitte.
Ja. Ja, wir haben immer so zwischen 13 und 15 Mitarbeiter, also 15 in der Spitze gehabt, inklusive Auszubildende. Und genau, wir haben also wir haben 2015, nee, wir haben 2009 das Geschäft gekauft damals und haben das 2015, haben 2012 dann ein zweites Geschäft dazugenommen. Das ist das heutige Geschäft. Und haben das erste Geschäft 2015 abgeschlossen mit der Geburt unseres zweiten Sohnes. Da habe ich nämlich gesagt, das mache ich nicht mehr, nicht nochmal mit, dass meine Frau, der neue Melanie, dann irgendwie 3 Monate nach der Entbindung dann gleich wieder Vollzeit arbeitet, weil da irgendwas nicht funktioniert hat oder weil es eben halt nicht ging oder nicht anders ging. Und dann haben wir das 2015 einfach abgeschlossen und haben uns seit 2015 voll auf die Arnimstraße, auf Gilthorn Interkoffeur konzentriert. Und haben das Geschäft dann eben halt entwickelt. Parallel hatte ich dann ja meine Ausbildung noch zum Versicherungsfachwirt gemacht und habe dann da auch ganz viel über Mitarbeiterführung, über Teambuilding und so weiter erfahren und kennengelernt, haben das dann so ausgebaut, ne? Und haben dann 2020 in der ja wohl schwersten und aber auch wieder chancenreichsten Zeit in der Friseurbranche in der
Ganz gesehen,
Corona-Zeit
ne?
Ende 2020 nochmal ein Perückengeschäft eröffnet hier in Selmsdorf bei uns im Ort, wo meine Frau mit Fahrrad auch hinfahren kann. Also es ist ganz dicht, wo wir rein auf Terminbasis arbeiten. Und das ist es heute, ne? Das ist genau. Und eine kleine Besonderheit ist vielleicht bei uns, das hatte ich auch in der Bewerbung zum Top-Salon skizziert, dass wir es eben halt, ich weiß, ich darf, viele Leute raten mir, Mike, erzähl nicht so viel über Zahlen, ne? Aber ich komme nur mal aus der Versicherungsbranche, dass es eben halt eine kleine Besonderheit ist bei uns, dass wir eine Struktur aufgebaut haben, auch geschuldet meines Studiums, wo ich das da kennengelernt habe, da nannte sich das nur anders. Da nannte sich das nämlich das Scrum-Modell, eine Struktur aufgebaut haben, wo wir quasi den Chef haben, wo wir eine Salonleitung haben, die auch wirklich Chef im Salon ist. Also da halte ich mich auch raus, da lasse ich auch autark arbeiten. Und wo wir eben halt ein Friseurteam haben, die dann quasi die Entwickler sind. In der Versicherungsbranche wird es dann Entwickler heißen, ne? Und das sind die Entwickler sind eben halt bei uns die Friseure, die das Produkt H entwickeln, ist ja auch eine Art Entwicklung, also das Produkt entwickeln, und von denen alles so weit es geht ferngehalten wird. Also alles, was so ringsrum um das Friseurthema ist. Also die Friseure können sich bei uns eben halt wirklich auf die Kunden konzentrieren. Und die Besonderheit ist eben halt bei uns auch, dass die Salonleitung auch keine Haare schneidet, weil wir ganz klar sagen und weil wir das auch gesehen haben bei Melanie auch, wer denn selbst Haare schneidet, kann nicht führen. Man ist dann konzentriert am Kunden. Und am Ende des Tages schaffen wir einen Gesamtbruttoumsatz, muss man sagen, von ja, 1,2 Millionen, 1,3, zwischen 1,2 und 1,3 Millionen, mit 5,5 Stylisten, also mit 5,5 produzierenden Friseuren, so wie es man nennt. Ich will es nicht ganz so technisch machen.
Ja, ist in
Der
Ordnung, ja.
Rest ist dann eben halt Salonleitung, Rezeption. Heute haben wir sogar einen Social Media Manager und die Auszubildenden, die heute auch schon viel Umsatz machen. Also auch da hat sich was geändert bei uns. Aber auch viel in der Assistenz arbeiten.
Das
Genau.
erklärt, warum ihr Best Practice Top-Salon geworden seid, würde ich sagen, schon mal in Ansätzen. Du hast das jetzt ein bisschen zart klein geredet. Es ist eine kleine Besonderheit. Es war eine ziemlich große Besonderheit, die fast eine extra Episode wert ist, weil mit Scrum-Modellen und Co. hat in meiner Friseurzeit noch keiner mit mir gesprochen. Also das, ich kenne die Thematiken, aber oder halt das ganze agile Arbeiten, ne? Aber diese, das ist noch nie angekommen, so wirklich in der Friseurbranche. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wie macht ihr das denn, du und deine Frau? Weil ihr hängt jetzt beide geschäftlich an diesem einen Salon plus Zweitagestudio. Wie teilt ihr euch auf? Also was ist deine Aufgabe? Was ist die Aufgabe deiner Frau? Weil die Salonleitung ist ja dann wiederum auch nochmal eine extra Person.
Genau, Salonleitung, mittlerweile auch Geschäftspartnerin, weil wir haben da auch nochmal ein anderes Unternehmen gegründet. Das teilt sich wie folgt auf. Also also meine Frau ist komplett aus dem Geschäft in der Arnimstraße komplett raus. Also da ist, sie ist zwar noch in der GbR mit drin, aber hält sich aus der Führung, aus der Mitarbeiterführung und aus dem ganzen Geschäft eben halt komplett raus. Und macht rein nur noch das Perückengeschäft. So, das auch relativ entspannt, also mit zwei Terminen am Tag, einen am Vormittag, einen am Nachmittag und auch rein auf Terminbasis. So, ich kümmere mich dann da im Perückengeschäft um das komplette Backend, um das komplette Backoffice quasi, also Einreichung bei den Krankenkassen, Termineinnahme, weil da klingelt dann auch nicht das Telefon, da ist meine Frau dann auch wirklich mit den Kunden allein. Das Telefon läuft dann bei mir auf. Weil wir auch Online-Buchungen da haben. Ich mache die Termine mit den Kunden, ich spreche da auch mit den Kunden und genau, mache den Bereich. Und ansonsten im Friseurgeschäft bin ich quasi der Scrum Master. Das Team dazu befähigt, mit allem, was mir zur Verfügung stellt und mit allem, wo ich unterstützen kann, um das Team zu befähigen, die Aufgaben quasi umzusetzen im Salon. So. Und der Produkt-Owner, so nennt sich das bei der Versicherung, das ist dann der zweite Part, das ist die Salonleitung, nichts anderes wie, um das ganz einfach zu machen. Also der Scrum Master ist der Chef, der tut alles dafür, um das Team zu unterstützen, um das Gesamtteam zu unterstützen. Der kümmert sich natürlich auch darum, dass Kunden reinkommen, also alles, was Werbung und so weiter und so fort zu tun hat. Der Produkt-Owner ist dann quasi Kati, unsere Salonleitung. Das ist das Bindeglied zwischen Chef, Kunden und den Entwicklern, also den Friseuren. Und die Friseure entwickeln und die Friseure schneiden Haare und kümmern sich hauptsächlich um die Kunden. Genau, das
Faszinierend, wirklich faszinierend. Ganz ungewohnte Struktur und vor allem auch die Haltung dahinter ist ungewohnt. Also ich höre ja da auch so diesen Plattformgedanken raus, ne? Das Unternehmen ist praktisch die Plattform, auf denen sich die Mitarbeiter austoben können. Und mir kommt gerade noch Frank Braun in den Sinn, der hat mal im Podcast zu mir gesagt, Thomas, das Produkt beim Friseur ist der Friseur. Also der Friseur ist das Produkt mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Fertigkeiten und dieses Produkt zu entwickeln, also die friseurigen Fertigkeiten, die persönlichen Fertigkeiten, die Präsenz zu entwickeln, ist eigentlich auch eine Produktentwicklung und das schießt mir gerade wieder, ne? Und jetzt möchte ich noch eins aufgreifen, Mike, du hast so gesagt, oh, jetzt komme ich mit Zahlen und das mag man immer nicht. Stimmt, aber scheiße. Entschuldigt diese Wortwahl, ihr Lieben, die uns ja gerade zuhören. Scheiße, weil Zahlen können auch durchaus befriedigend sein. Zahlen können auch Sicherheit geben. Zahlen können auch ein Kompass sein. Zahlen können auch ein Ansporn sein. Also warum denn nicht ab und zu mal sich trauen, hinzugucken, Lohnt sich der Spaß, den ich hier mache? Und an welcher Stellschraube müsste ich eigentlich drehen, damit es mir noch ein bisschen mehr Freude macht? Und wenn du jetzt sagst, ja, eure Umsätze, in welchen Höhen die unterwegs sind, dann denke ich, das ist doch recht befriedigend. Also das ist durchaus was, wo andere Unternehmer auch von träumen. Und wenn der Weg dahin ist, auch mal auf die Zahl zu gucken, mit einem gewissen Interesse, mit einer Freude und das Thema nicht immer nur wegzuschieben, zu sagen, ich bin Friseur und kein Zahlenmensch, frage ich mich, sollte man den Anteil vielleicht in sich mal wecken? Ne?
Ja,
Du hast
absolut.
keine Zahlen, also erzähl mal.
Ja, also ich bin ja auch, das ist auch wieder eins meiner einer Schlüsselmomente, wo ich angefangen habe, wirklich auch Seminare zu besuchen in der Friseurszene, in der Friseurwelt. Und das ist auch erst relativ spät angefangen. Vorher habe ich das so auch viel Freestyle gemacht, ne? Also wir haben damals angefangen und ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, wir müssen sichtbar werden. So, und damals gab es noch kein Instagram, da haben wir mit Facebook irgendwie angefangen, 2010. Und da damals aber auch schon 6.000 Euro im Jahr für Werbeanzeigen reingebuttert, dass wir sichtbar werden. Und plötzlich hast du gesehen, oh, guck mal hier, da machst du ein Vorher-Nachher-Bild und morgen klingelt das Telefon, weil das andere Leute sehen und haben wollen, ne? So haben wir damals angefangen und ich bin tatsächlich erst so richtig auch ein bisschen mehr mit Struktur gestartet, auch wo ich in die Indeco eingetreten bin, weil da bin ich dann das erste Mal auch in ein Netzwerk eingetaucht, was mir nochmal auch richtig einen Schub gegeben hat, der Austausch mit Unternehmern, die es schon auch so machen wie ich. Also ich kenne auch viele, die machen es, die handhaben das auch schon genauso, ja. Also ein Chef, der raus ist aus dem Unternehmen, dann mit Salonleiter oder mit Leitungskräften arbeiten. Und was ich damals gesehen habe, auch auf den ersten Seminaren, wo ich war, es wird ja immer, und das wird auch heute noch, es wird immer so ein ganz bestimmtes Chart, ein Zahlenchart an die Wand geschmissen. Und ich weiß gar nicht, was die Quelle ist. Oftmals sehe ich das so bei im Salon. Das ist so die Friseurunternehmen nach Umsatzgrößen. Dieses Chart, dieser runde Kuchen, wo dann eben halt steht, so und so viele Salons, so und so viele Prozent sind bei 22.000 Euro oder unter 22.000 Euro Umsatz, die Kleinunternehmerregelung oder von 22 bis 50 und so weiter und so fort. Und dieses Chart, das gucke ich mir die letzten 13, 12, 10 Jahre an, und beobachte da was ganz Spannendes. Also in der Mitte des Kuchens bewegen sich immer so die prozentualen Zahlen, ja, Umsatz, die Kleinunternehmer, die steigen gerade so ein bisschen, dann bewegt sich in der Mitte des Kuchens was, aber wo sich nichts bewegt, und das ist ein Stück weit regt mich auf jeden Fall zum Nachdenken an. Erschreckend will ich gar nicht sagen, aber regt mich auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und so habe ich dann auch meine Keynote für die Hernex aufgebaut, dass wir das Phänomen schon seit 12, 13 Jahren, also seitdem ich dieses Chart kenne, sehe, dass 2% Umsatz über 500.000 Euro, dass sich diese 2% nicht bewegen. Die bewegen sich nicht. Und das regt natürlich zum Nachdenken an. Warum ist das so? Warum ist das so? Du hast es am Anfang gesagt, das Wissen ist da, die Veranstaltungen, die Seminare, ob das die Top Hair ist, die Hair Next, die sind voll, also viele Leute laufen da, gehen dahin. Alles wird dir erzählt auf diesen Veranstaltungen, super inspirierend, alles wird erzählt, wie du es machst, wie du erfolgreich wirst. Und dann fahren die Leute nach Hause und es verändert sich an diesem Kuchen nichts. Und das ist so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, warum ist das so? Wie
Ich bin gespannt, was du da zur Hernext erzählst tatsächlich. Ein Stück weit kommen wir vielleicht an dem einen oder anderen Thema jetzt vorbei. Ich würde jetzt nochmal die Reise anfassen wollen, die bei euch ja dann mit der Gründung des Salons, sag nochmal das Jahr 2009, habt ihr praktisch richtig gemeinsam den Salon übernommen, also doch gekauft und habt gestartet. So, 2009, jetzt haben wir 2025, also 16 Jahre seid ihr jetzt unterwegs und euer Umsatz hat sich vom ersten Monat 4.000 Euro zu heute, ne, nehmen wir mal die siebenstellige Zahl durch 12, wissen wir ja grob, wo ihr hier aktuell steht, ne, was für Umsätze ihr da durch die Gegend bewegt. Was ist es denn? Was sind denn die Umsetzungsdinge, die du empfehlen würdest, oder wo muss man denn anfangen? Was denn jetzt stehen, ich sehe gerade Kunden vor mir, meine Kunden, mit einem großen Fragezeichen, wo fangen wir denn an? Jetzt habe ich dich heute im Podcast und jetzt habe ich die Frage mal, was würdest du denn antworten? Wo fängt man denn an, wenn man mal wirklich umsetzen will?
Ja, das ist das Phänomen, ne? Viele fahren dann nach solchen Veranstaltungen nach Hause, haben vielleicht gute Impulse auch im Kopf, haben gut was Gutes mitgebracht und fahren dann nach Hause und sind dann schnell wieder in ihrem Alltag, in ihrem, ja, kann man es Hamsterrad, kann man es, glaube ich, nennen, gefangen und sind in den Geschäften. Und dann kommt das, ich weiß ja selbst, wie es ist. Ja, dann kommt der erste Anruf, dann kommt der erste Mitarbeiter, dann kommt die erste Herausforderung und schon sind diese ganzen guten Vorsätze, ja, ich mache das, ich setze das um wieder dahin. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wieso ist das so? Warum ist das wirklich jetzt der Alltagsstress, der uns davon abhält, wirklich umzusetzen? Und ich glaube, Alltagsstress ist dann nur die Ausrede, die ich mir auch selbst oft gebe in dem Bereich, ne? Und das sieht man ja, das sieht man an dem Kuchen, den ich eben gerade skizziert hat, habe. Und ja, was, also ich sag mal so, wenn ich das rückblickend betrachte, wie wir es gemacht haben oder wie ich das auch gemacht habe, ne? Und dann vielleicht auch mal einen Tipp an die Friseurwelt da draußen geben möchte. Ist ganz einfach, ich verlange ja nicht, weil ich weiß ja, dass viele Friseure und Friseurmeister auch gerne in ihren Geschäften sind. Und ich verlange ja gar nicht, dass das so ist wie bei mir, dass du 24/7 im Office sitzt, im Büro sitzt, ständig nur von außen aufs Unternehmen guckst, ja. Aber wenn Friseure wirklich dann mal anfangen, mehr den Unternehmer aus sich herauszukitzeln und vielleicht sich nur mal sagen, okay, ich nehme mal 15 Minuten pro Tag. 15 Minuten pro Tag an einem ruhigen Ort. Und dann versuchen sich das, viele haben ja schon ein Kassensystem, ich weiß gar nicht, also mag auch sein, dass viele noch mit Büchern arbeiten, mit Terminbüchern. So. Das war auch so ein Gamechanger für uns seit 2016, wo wir das abgeschafft haben. Plötzlich siehst du, dass dein Terminbuch auf dem kompletten Rechner irgendwie und dann siehst du erstmal die echten Lücken, die dann entstehen, die man dann anfängt zu optimieren, ne? Und das wäre so das Erste. Also ich würde mir einen ruhigen Raum suchen quasi, sei es ein Büro, ein Arbeitszimmer oder auch mal einfach irgendwie auf der Gartenbank draußen im Garten irgendwie. Ne? Pro Tag 15 Minuten. Schau mal, das sind ja auf 21 Tage gesehen, sind das ja auch schon mal 5,5 Stunden immerhin, wo du anfängst dann deine Sinne zu schärfen, wirklich mal von draußen auf dein eigenes Unternehmen guckst und dich fragst, was ist es denn jetzt, was brauchst du denn jetzt? Als allererstes, ist es die Klarheit, ist es die Struktur, sind es Mitarbeiter, sind es Preise? Ja, nicht alles auf einmal, aber so entwickelst du ja erste Ideen. So, und dieser Idee sagst du dann, okay, was ist das Erste, was ich brauche? Und dann fängst du eben halt an, daran zu arbeiten und das umzusetzen. So, und das ist mal der erste Step, den du machst. Also ein Kassensystem, einen ruhigen, also was sich bei dir im Office widerspiegelt, was du von außen, es gibt ja viele verschiedene, ob das über eine Cloud ist oder ein festes System, wo du wirklich mal nicht im Salon auf deine Kasse guckst und auf deinen Terminplan guckst, sondern wirklich mal von außen rauf guckst. So würde ich das auch immer wieder machen. So habe ich das auch gemacht. Und dann mit diesen 15 Minuten, das ist eine entspannte Zeit. Das kann sich, glaube ich, jeder einrichten. Das ist auch nicht zu sehr irgendwie überspitzt. Und dann wirklich mal von draußen rauf gucken, was ist es, was es braucht. Und dann geht die Reise los. So. Und dann würde ich als nächstes,
Warte,
weil
warte,
wir
warte, 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 merkt ihr den? Merkt ihr den? Ich muss hier rein. Du hast jetzt gerade einen kleinen ersten Schritt skizziert und der würde für eine Podcast-Episode reichen, mein Guter. Weil du sagst das so. Und in mir gingen ganz viele Lämpchen an, im allerpositivsten Sinne. Erstmal, ich bin komplett bei dir. Bürozeit einplanen. Elementar. Du brauchst einmal in der Woche mal, also du sagst jetzt eine Viertelstunde, voll gut. Sind in der Woche auch schon 2 Stunden. Ich sage immer mal 2 Stunden in Ruhe die Dinge abarbeiten, die auch getan werden müssen, Sichtbarkeit und Co. Sich diese Zeit einplanen. Und dann weiß ich schon, was meine, wenn ich so kleine Unternehmer, also kleine Unternehmen begleite in ihrem Umsatzentwicklung, die sagen, ach so, jetzt haben wir ein schönes Meeting gemacht, war gut und jetzt gehe ich arbeiten.
Genau.
Und da sage ich immer, du hast gerade gearbeitet. Wir haben gerade 2 Stunden intensiv gearbeitet. Und das ist nicht, weil ich mein Ego angegriffen ist, so im Sinne von, das war jetzt keine Arbeit, was wir gemacht haben, sondern Arbeit ist eben nicht nur das Tun am Kunden, sondern Arbeit, unscheinbare Arbeit, die auch nicht direkt in die Kasse einfließt, wenn ich 2 Stunden im Büro verbracht habe. Es sei denn, du hast praktisch mal eine Rechnung eingefahren oder sowas, ne? Aber das ist ja auch Arbeit. Hast du da mal ein paar Worte für uns? Also für alle, die jetzt zuhören und auch denken, oh, der redet von Bürozeit, da mache ich doch keinen Umsatz. Ne?
Ja, das ist das Phänomen, dass viele Friseurunternehmer vielleicht, also was heißt vielleicht, also viele Friseurunternehmer, selbstständige Friseure, Friseurmeister, die haben vielleicht noch heute noch den Glaubenssatz, dass der Umsatz in ihrem Salon aus ihrer eigenen Fachkraftrolle kommen muss oder kommt. Also Das sehen wir ja auch ganz viel, dass viele Friseurinhaber, die dann selbst noch mitarbeiten mit ihrem Team zusammen, dass sie oftmals sogar auch die besten Produzenten im Unternehmen sind. So. Und
Habe ich ganz auch.
das ist ja unternehmerisch ein falscher Glaubenssatz, würde ich mal sagen, weil der Umsatz muss ja aus dem Unternehmen kommen und nicht aus der eigenen Fachkraftrolle, also nicht aus dem ich einen Haare schneide. Ne? Und wir haben das relativ damals auch schnell umgesetzt, dass wir Kunden abgegeben haben, wo wir ganz früher angefangen haben mit Melanie, dass Melanie Kunden abgegeben hat immer an die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter mehr gearbeitet haben oder mehr Umsatz gemacht haben als der Chef dann am Ende des Tages selbst. Ne? Aber das ist es einfach. Also mehr ist es ja nicht. Also es ist ein Glaubenssatz.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber den natürlich anzunehmen, ne? Da waren jetzt deine Worte schon sehr hilfreich. Leute, hört auf, Selbstständige zu sein, ne? Also wenn ihr Mitarbeiter habt, Führung kann nur gelingen, wenn du auch Zeit dafür hast. Zwischen Tür und Angel ist das alles keine Führung, ne? Ich habe das, Mike, unglaublich oft, gerade auch in filialisierten Unternehmen, wenn es dann zum Jahresende heißt oder irgendwie zu einer kleinen Feierlichkeit, die besten Umsatzträger des Jahres, und dann stehen von den besten Friseuren einfach 2/3, 3/4 der Leute Salonleiter vorn.
Ja.
Da klatsche ich auch kurz mit und dann gehe ich aber hinterher zum Unternehmer und sage, da kriegst du eigentlich keinen Applaus für.
Nee.
Die haben ihre Aufgabe verfehlt. Das sind die falschen Leute gerade belohnt worden, ne? Weil die hätten für was anderes belohnt werden müssen. Das konnten sie aber gar nicht tun, weil sie die Zeit nicht hatten. Ne?
Oder
Wie
da, und
waren
das.
das? Ja, was? Erzähl mir das kurz.
Also das finde ich, also wenn ich, also das ist ja schon, also wenn ich heute sehe, was unsere Kati macht im Salon. Also wenn ich mir dann noch vorstelle, dass unser Salon, also dass Kati dann noch Haare schneidet am Kunden, also die das machen, also Hut ab. Also gar keine, ne? Aber ich sehe heute die Arbeit, das, was Kati da macht, das ist ja heute, ohne dass sie Haare schneidet, schon so viel, das ist schon so ein Pensum. Und auch eine Salonleitung entwickelt sich dann ja weiter. Also macht dann ja auch mehr Weiterbildung, nicht zum Thema Haare schneiden, sondern mehr Weiterbildung zum Thema Teambuilding und so weiter und so fort, was dann auch wieder dazu führt, dass du weniger Fluktuation im Salon hast, dass die Mitarbeiter auch wirklich da bleiben. Also wenn ich heute sehe, was wir für eine Gesprächskultur bei uns im Geschäft haben, auch wenn ich mich dann manchmal mal aus Langeweile, dann setze ich mich da auch mit kurzer Hose rein und wie sehe aus wie der Hausmeister, dann setze ich mich einfach mal mit in so ein Teammeeting rein und bin da quasi nur der Zuhörer. Und wenn ich dann aber sehe, mit was für einer Offenheit da gesprochen wird und wie sich das Team quasi gegenseitig befruchtet auch und die Gesprächskultur auch in den Einzelgesprächen, was unsere Kati da macht, das ist einfach irre. Und ich glaube nicht, dass wir es so hinbekommen hätten wir von Anfang an gesagt, so, Kadi, du musst aber auch noch 10.000 Euro Umsatz machen, neben dem, was du machst. Also kann ich, glaube ich nicht, so.
Wie kam es, oder wie hatten damals Melanie darauf reagiert, als ihr angefangen habt zu gründen und den Salon aufzubauen, dass sie sich immer mehr rausnehmen musste, sollte aus der ganzen tagtäglichen, aus dem operativen Tagesgeschäft. Wie hat sie das damals weggesteckt?
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil Melanie ist nicht die Unternehmerin oder Melanie ist nicht die Selbstständige. Vom Dinge ist das alles auf meinen Mist mehr oder weniger gewachsen. Ne? Also Melanie wäre auch damals nie zur Meisterschule gegangen. Sie war als Friseurin, war sie so happy und glücklich gewesen. Das hätte gar nicht, und ich habe sie mehr oder weniger da so ein bisschen hingeschubst auch, weil wir gesagt haben, okay, das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen einen Meistertitel, weil sonst können wir nicht ausbilden, sonst können wir kein Friseurgeschäft und so weiter und so fort. Melanie hat sich nie so in der Chefrolle gesehen. So. Und als wir dann damals mit der Kinderplanung angefangen haben, war Melanie, glaube ich, auch ganz, ganz happy, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, und war auch sofort damit einverstanden, als wir gesagt haben, so, wir brauchen ja jetzt eine zweite Frau, die auch unternehmerisch denkt, und Kati ist ja auch die hat ja auch ausgebildet mit Betriebswirtin, Friseurmeister und alles Mögliche und auch hat auch so eine holistische Ausbildung, also die ganzheitliche Teamführung und so weiter und so fort. Das ist schon mega und das hat Melanie damals ganz gerne und gut angenommen, war aber auch happy, als das dann so mit der Kinderplanung vorbei war, als die Kinder dann auch wirklich im Kindergarten, Schule nachher waren, dass sie dann wieder eine Aufgabe gefunden hat mit dem Perückengeschäft, wo sie aber auch wieder für sich allein ist, weil Melanie mag das auch nicht so auf dem Präsentierteller. Das ist ja doch schon, die Arnimstraße ist ja doch schon sehr repräsentativ und da wird geguckt und viele Kunden rein und so. Und das ist ganz, ganz happy. Also wir sind auch nicht mehr auf der Homepage zu sehen irgendwie. Das ist auch so ein Punkt, ne? Da ist das Team abgebildet. Und das sind die Hauptakteure, die dann auch allen Applaus verdient haben am Ende des Tages, ne?
Okay, wir sind ja heute beim Thema Umsetzung, ne? Und merkst ja schon, ich frage immer so ein kleines bisschen auch dahinter, weil ich die Lebenserfahrung habe, dass es viel auch mit Haltung zu tun hat und dem Mut, sich sein Leben auch so zu gestalten, wie man es haben möchte. Da fand ich gerade die Melanie-Geschichte total schön, weil ich glaube, dass viele Unternehmer, Unternehmerinnen das irgendwie aus einem Grund heraus machen, der gar nicht ganz in ihnen selber liegt. Also du bist ja nur, oh, jetzt provoziere ich hart, ihr Lieben, du bist ja nur Friseur, mach dich doch wenigstens selbstständig. So, ne? Und das ist ja schlimm, dass man überhaupt in so einen Verruf geraten sind als Branche und dann macht man das halt, aber ist das dann noch das, was man will? Und Melanie hat ja praktisch sich ein System geschaffen, der Ball liegt auch bei ihr aus meiner Sicht, ne? Du weißt genau, die Frauen halten uns Männer und nicht andersrum.
Absolut, absolut.
So, hat sich ein System geschaffen mit eurer Kati, mit dir, wo sie sagt, sie kann ihrer Leidenschaft nachgehen und trotzdem läuft der Rest so, dass es auch noch familientauglich ist, ne?
Genau.
Und das finde ich ein ganz, also da ist sie für mich der Dreh- und Angelpunkt des Systems, zu sagen, wie will ich es denn haben? Was ist denn meine Fähigkeit? Was sind meine Stärken und wen brauche ich vielleicht auch? Jetzt möchte ich kurz bei Kati nochmal hängen bleiben. Kati ist aus dem Team erwachsen oder habt ihr Kati extern irgendwann eingestellt?
Ja, das ist auch wieder eine schöne Geschichte. Das
Ja.
war, wir haben Kathi das erste Mal kennengelernt 2012, tatsächlich, wo wir die Arnimstraße aufgemacht haben, wo sich Kathi beworben hat bei uns. So. Wir sind wohl aufgefallen durch eine unserer Marketingmaßnahmen. So. Und sei es das Schild an der Straße, hier da 200 Meter zum Friseur oder auch ein bisschen durch Facebook, was wir damals schon ganz gut gemacht haben in den Anfängen. Und Kathi hatte sich damals beworben und mit einer Bewerbung, da denkst du dir, boah, irre. Also Berufsschule, die kommt aus der Berufsschule Hamburg. Ne? Jeder, der die Hamburger Berufsschule kennt, weiß, es ist auch was ganz Besonderes da. Die machen auch viel anders als die Masse.
Ist da,
Und
warte mal, jetzt muss ich dich kurz fragen, wenn du Kontakt hast, ne? Da gibt es einen Berufsschullehrer, Thomas Lücking.
ja.
Kennst du den?
Ja, das ist auch sogar der Leiter, glaube ich.
Oder so rum. Den kenne ich ganz mal kennengelernt, den habe ich zum Podcast angefragt und der Kerl hat sich nie gemeldet. Hiermit ist es offiziell nochmal. Ich hätte ihn gern als Berufsschulverantwortlichen, weil die Hamburger Berufsschule wirklich einen guten Ruf hat. Also cool, dass wir den Kontakt gerade haben, ja. Okay, dort
Ja,
können
der
wir die
Thomas ist
Erik
auch bei uns
gerade.
in der Interkuffeur Stadtgruppe Hamburg und da ist die Berufsschule auch im
Cool.
Netzwerk quasi, ja.
Ah, perfekt. Okay, also wenn du da mal Kontakt herstellen kannst, gern, danke. So.
Na klar.
Und wie ist das jetzt? Die Kati kam von der Berufsschule, hat eine ganz tolle Bewerbung geschickt, wo man so, dachte.
Genau, also da war sie schon ausgelernt, ne, und hat schon eine große Station hinter sich gehabt in der Friseurbranche und hat sich damals beworben gehabt. Und ich war total hin und weg von der Bewerbung und von den Zeugnissen und von dem Lebenslauf und so weiter. War alles mit eins irgendwie. Ne? Meister mit eins, Berufsschule mit eins, alles BWL-Studium da, alles. Und da haben wir sie kennengelernt, dann habe ich mit Melanie, mit ihr zusammen gesprochen. Und damals habe ich mich nicht getraut, tatsächlich Kati einzustellen. Wir wollten sie ursprünglich haben als Salonleitung für das kleine Geschäft. Da dachten wir erst noch, wir behalten das. Und damals habe ich mich nicht getraut, das Geld in die Hand zu nehmen und habe gesagt, ah, das ist es irgendwie noch nicht. So, und dann ist es erst viel, viel spät. Und wir sind aber in Kontakt geblieben. Wie das denn so ist, man ist auf Facebook verbunden oder Webzing oder wie auch immer, was das da damals so war. Und dann sind wir erst noch wieder ein Stück weiter alleine gegangen und ich habe dann nachher gemerkt, so 2016 war das, der kleine Salon schon geschlossen. Da sind wir mit dem Team in der Arnimstraße an so einen Punkt gekommen, wo es nicht weiterging. So. Wo ich gemerkt habe, ey, das ist too much für Friseure. Da hatten wir die Struktur auch noch nicht. So, da mussten Friseure und die Arnimstraße, da musst du dir vorstellen, haben wir ja so damals eröffnet. Da hat Melanie ja schon zu mir gesagt, Mike, das mach du mal alleine. Ich will da eigentlich gar nicht so mit zu tun haben. Ich bin noch happy in meinem kleinen Geschäft. Mach das mal alleine. Und für mich war von Anfang an klar, okay, das Ding muss laufen, ohne dass dein Chef den ganzen Tag rumtanzt irgendwie.
Ja.
Und das haben wir natürlich von 2012 bis 2016 versucht, das so hinzukriegen mit nur mit, ich sag mal, nur mit Friseuren, ohne Leitungskraft, ohne viel Auszubildende. Ich glaube, da hatten wir einen Auszubildenden, aber ohne viel drumherum. Und du merkst dann, wir haben dann irgendwann gemerkt, da waren wir auch an so einer gewissen Umsatzschwelle, dass es nicht mehr weitergeht, weil die Friseure, die sind quasi umgekippt, weil die Aufgaben, weil das alles zu viel wurde. So. 2016 ist mir das Ding auch fast mal auf die Füße gefallen, muss ich sagen. Also da war das dann so, dass dann Mitarbeiter auch gekündigt haben und das, weil die dann nicht mehr konnten, weil ich war dann auch zu weit weg vielleicht von denen. Und da habe ich damals erkannt, es braucht irgendwas, was im Salon ist. Also es braucht was für das Geschäft. So. Und da ist dann das erste Mal so die Idee entstanden, ah, da müsste eigentlich eine Leitungskraft drin sein. So. Und für uns war aber klar, für mich war aber klar, gut, die Leitungskraft bin nicht ich. Ich habe nicht die Fähigkeiten, ich kann keine Haare schneiden. Und Melanie wird es auch nicht sein. So, weil das ist auch wieder zu dicht dran, Chef, das dann ist ja wieder der Chef da im Salon. So, und dann habe ich dann Kati nochmal kontaktiert und wir haben dann nochmal gesessen. Ich habe gesagt, wir brauchen dich. Und wir saßen hier in der Küche, das weiß ich noch bei uns. Wir haben Kati zu uns nach Hause eingeladen und Kati fragt, was ist es denn? Was ist denn das Ziel? So. Und ich hatte damals auch so einen Schlüsselmoment gehabt in der Versicherung, da war ich bei Zahntechnikern, wo der Jaguar vor der Tür stand, ein ne, dickes Auto. Und ich habe dann eine Betriebshaftpflicht und eine Inhaltsversicherung verkauft. Und nebenbei ist so rausgekommen, ja, ich habe auch noch ein Friseurgeschäft. So, und dann saßen die beiden Geschäftsführer da und haben dann so abgewunken und haben gesagt, ach, also da will ja auch keiner selbstständig sein im Friseurbusiness. Da hast du ja die ganze Zeit, da schwimmst du ja nur im Niedriglohnsegment. Und hast du dann auch nur mit solchen Leuten zu tun, die wenig verdienen und so weiter und so fort. Ich bin da so geknickt rausgegangen aus diesem Ding, dass mich das eine ganze Zeit begleitet hat. Und als Kathi mich dann gefragt hat in der Küche, ja, Mike, was ist es denn? Was ist denn das Ziel? So. Und ich einfach zu ihr gesagt habe, ich sag, du, ich will der beste Friseur in der Stadt sein. Preise rauf, Löhne rauf. Oder umgekehrt, Löhne rauf und da, wir müssen die Preise anpassen und Löhne rauf, ne?
Beides, ja.
Und das war's, was Kati dann quasi damals angefixt hat, so ein Stück weit dann da mitzumachen. Die war von der Idee überzeugt und wir haben dann auch ganz klar festgelegt, dass wir raus sind, also dass sich da auch keiner einmischt, dass wir sie selbstständig arbeiten lassen und im Team agieren lassen, Fehler zulassen und so weiter und so fort. Und ja, dann ist die Reise Ende 2017 losgegangen mit Kati und dann haben wir das Geschäft eben halt entwickelt, nochmal richtig.
Weil es ja heute um Umsetzung gehen soll, ne? Und wir das Wort einerseits selten benutzen, andererseits sind ganz, ganz viele Tipps so versteckt mit drin. Kurze Reflexion des bisher Gesagten. Umsetzung, du hast dich damals nicht getraut, die Kati einzustellen.
Genau, weil es mir zu teuer war. Weil ich mir damals das Gehalt noch gar nicht vorstellen kann. Man muss ja gucken, wo wir 2009 angefangen haben, da waren wir ja selbst wir auch noch bei Gehältern irgendwie um die 7 € die Stunde oder so.
Naja, klar, ist ja auch noch nie lange, dass wir jetzt mit über 14 € und 15 € reden. Ist ja auch noch nie
Genau,
lange. Ne?
das ging richtig schnell, ne? Und da konnte ich mir das damals, also wir waren da 2012 schon ein Stück weiter auf jeden Fall. Wann ist der Mindestlohn? 2015 oder so, wann war das, ne? Das erste Mal auf 8 oder
Da
so.
bist du mich, das kannst du nicht sagen. Weiß
Naja, auf jeden
nicht.
Fall war mir das damals too much. Und vor allem auch für die Idee, dass das ja kein Produzent ist am Ende des Tages, dass das eine Leitungskraft sein soll. So. Und das konnte ich damals noch irgendwie nicht greifen, und da hatte ich mich nicht getraut. Und nachher musste ich aber. Nachher hat mich quasi die Situation da rein, dass ich gesagt habe, okay, ich habe gar keine andere Chance. Ich muss jetzt investieren sozusagen. Ich muss das jetzt machen, weil sonst kriegen wir es nicht hin, ne?
Und das ist ja das Nächste, was ich gerne reflektieren möchte. Es ist dir fast auf die Füße gefallen, weil du eben keine Leitungskraft, Achtung, keine fähige Leitungskraft drin hattest.
Genau.
Und jetzt hast du mit Kati, auch er sagt, ist Kati auch mal noch ein Podcast-Gästin, die wir gerne mal ansprechen können, wenn sie Bock drauf hat.
Gerne.
Weil, wie führt sie denn? Was ist denn ihr Selbstverständnis als Salonleitung? Ich meine, wir haben in Deutschland wie viele Salons? Weiß gar nicht die Anzahl, weiß ich nicht. Irgendwas um die 75.000 Friseurbetriebe. Da sind ja auch ein paar Filialisten dabei. Und ganz viele haben ja Salonleiter. Aber mir ist noch kaum eine begegnet, die so ist, wie eine Kathi gerade beschrieben wurde.
Ja. Ja, das ist auch.
Und da habe ich auch gefragt, ist sie aus dem Team erwachsen und so? Nee, von extern eingekauft, mit einer speziellen Vision schon, die am Küchentisch geboren ist und so, ne? Wo auch viele Zähne ineinander greifen mussten. Und wenn es ist, dass du bei den Zahntechnikern gesessen hast, ne? Wo so meine gesunde Abgrenzung, gesunde Wut auch hochkam, ne? So, und sie hat ja dann dafür gesorgt, dass das Team sich auf das Entwickeln des Produkts überhaupt erst wieder fokussieren kann. Also eine fähige Leitung, jemand, der wirklich charismatisch das Team nach vorne zieht, verstanden hat, die Friseure sind das Produkt, der ist wirklich ein Umsatzbooster, der aber
Absolut.
eben nicht am Stuhl steht. Der
Genau.
macht Umsatz. Ich habe früher immer gesagt, gute Führungskräfte addieren keinen Umsatz, sie multiplizieren Umsatz.
Ja.
So, und das scheint die Kathi ja zu tun.
Genau, verfolgt vom Führungsstil her, da gibt es ja auch viele verschiedene Führungsstile und ich habe ja mal irgendwann gelernt, den Führungsstil eines Menschen kannst du ja nicht verändern. Der ist einfach da, ne? Und Kati verfolgt so den holistischen Führungsstil, ne? Also die Mitarbeiter, die Menschen im Team schon ganzheitlich zu betrachten. Und ich habe ja vorhin von der Gesprächskultur und auch von den Meetings erzählt, die Kati da so aufsetzt und mit den Mitarbeitern macht. Das ist wirklich schon einzigartig. Also ich mag nicht abschreiben, dass es das auch noch gibt. Da hat Kati sich sicherlich auch hinentwickelt über die Zeit, gar keine Frage. Aber das ist es schon, ne? Und da auch viel, also wir kennen das ja als Friseurunternehmer, da kommt ja. Ich sag mal, die meisten Probleme, die kommen ja tatsächlich von außen. Die haben ja mit dem Betrieb vielleicht gar nicht so viel zu tun. Und sich aber auch dieser Sachen anzunehmen und da auch Hilfestellung zu leisten und dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeiter eben halt auf der Arbeit wohlfühlen. Das spiegeln uns oft Mitarbeiter auch wieder, genauso wie es uns Kunden widerspiegeln, die das wirklich auch spüren und merken, die bei uns im Salon sind, dass wirklich auch alles pari ist. Klar wird sich da auch mal gestritten oder man hat auch mal Konflikte, aber Kati sorgt dann eben halt immer dafür da, und das ist ein Großteil der Aufgabe, eben halt auch diese Konflikte sofort, schnellstmöglichst aus dem Weg zu räumen, dass das Team eben halt wieder in der Performing-Phase ist, dass das Team zusammen performt und dass es nach außen nicht sichtbar ist. Also dass es für den Kunden immer so eine Wohnzimmeratmosphäre quasi herrscht bei uns, ne? Die kommen rein, alle haben gute Laune, die Kunden spüren das ja auch, verstehen sich die Mitarbeiter untereinander, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da so die Balance zu finden und
Macht sie gut, dafür bekommt sie auch gut Geld und das ist aber auch ein Riesenbeitrag zum Unternehmenserfolg, sonst
absolut.
würdest du mit der Personenzahl nicht auf diese Umsatzzahlen kommen, ne? Also
Genau. Wobei
richtig.
ich aber auch sage, man kann auch Salonleitung, man kann auch andere Salonleiter dahin bewegen, ne? Man muss dann eben halt aber als Chef natürlich wieder dafür sorgen, okay, die braucht aber auch den Freiraum, sich zu entwickeln. Also Kati hat zum Beispiel auch eine Homeoffice-Zeit von 5 Stunden die Woche, ne? Also sie ist nicht voll im Salon. Auch da lässt Kati quasi zu, dass das Team da auch wieder allein eigenständig arbeitet, ne? Also ich lasse zu, dass Kati eigenständig arbeitet. Kati lässt ein Stück weit zu, dass das Team eigenständig arbeitet. Jetzt ist sie zum Beispiel 2 Wochen im Urlaub und das Team performt einfach.
Jetzt habe ich eine konfrontative Frage an dich. Du hast vorhin schon eine Zahl genannt. Euch geht es finanziell, seid ihr gut unterwegs, solide unterwegs. Ihr könnt davon leben.
Wir können davon gut leben, ja.
Genau. Und damit ist ja auch Puffer für so Experimente. Oder für so, du hast das jetzt nochmal beschrieben, für dieses Loslassen auch, ne? Ich lasse zu, dass Kadi das macht, Kadi lässt das Team zu. In vielen Unternehmen, heute geht es ja um Umsetzung, in vielen Unternehmen ist das sehr knapp, da ist so eine große Angst da, Fehler zu machen, die dann gleich wirklich die Basis der wirtschaftlichen Existenz gefährden könnten.
Ja.
Was ist denn da dein Gedanke dazu? Also Umsetzung trotz gefährlicher Schieflage oder wirtschaftlicher Schieflage.
Ja, also mein Gedanke ist da ganz klar, weil wir lassen ja Fehler zu. Das ist so ein von einem befreundeten Interco, also von einem Intercouffeur-Freund, der hat gesagt, ja, Mike, das kenne ich. Also ich habe mich dann da so hingestellt, habe davon erzählt, ja, ich bin ganz mutig und ich lasse Fehler zu. Also ich treffe eine Entscheidung, wissentlich der Tatsache, dass das in die Hose geht, weil das Team ja auch selbst lernen muss oder selbst lernen soll, weil als Unternehmern wird uns ja auch immer gesagt, dass Fehler gut sind, lass Fehler zu, daran wächst du ja, einen Fehler machst du nur einmal und so weiter und so fort. Und oftmals sieht man ja dann Chef und Mitarbeiter, wo der Mitarbeiter fragt, Chef, wie soll ich das machen? Und der Chef sagt, nee, 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 mach mal so und so und so und so. Also quasi lässt der Chef das beim Team ja nicht zu, dass Fehler gemacht werden, dass Fehler entstehen. Dann fragst du dich ja, wie soll denn das Team wachsen, wenn der Chef an seinen Fehlern wächst, wie soll denn das Team wachsen, wenn sie immer nur runtergedrückt werden und sagen, nee, so geht das nicht, weil die haben vielleicht einen ganz anderen Gedanken im Kopf, die würden das vielleicht gerne mal ausprobieren, die Leute. Und der Chef lässt es aber nicht zu, Fehler zulassen. So, und der Befreundete oder der Endeko-Freund, der hat dann gesagt, ja, Mike, das kenne ich, das ist ja wie so ein kontrollierter kontrollierter Kontrollverlust. Also, du es kontrollierst und lässt es aber einfach mal laufen. So, und ich hab im letzten Jahr von 22, nee, von 23 auf 24 mal einen Fehler zugelassen, wo ich mir gedacht habe, okay, das, was das Team will und was das Team mir da erzählen will, das wird nicht funktionieren. So, da ging das um unbezahlten Urlaub, weil da eine Kollegin im Elternhaus helfen musste, wirklich auch musste. Und alle Leute haben mir erzählt, nee, Mike, mach dir keine Sorgen, wir bauen das schon, wir bauen die Kunden darum und wir haben keinen Umsatzverlust, trotz des unbezahlten Urlaubes. So, ne? Und ich habe gedacht, also ich wusste, das wird nicht funktionieren. Ne? Und das hat auch nicht funktioniert. Und am Ende des Tages hat mich das zwar schon 20.000 Euro irgendwie gekostet, brutto, aufs Jahr gesehen. Aber in der zweiten Instanz hat das einen so schönen Effekt gehabt, weil ich konnte mich dann natürlich in das Meeting setzen mit den beiden Frauen und konnte dann sagen, ja, guck mal, jetzt haben wir das ausprobiert. Das hat leider nicht geklappt und ich habe jetzt eine neue Idee. Und meine erste Idee war, wir führen das, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Aber meine erste Idee war dann so, ja, pass auf, wir machen einfach so, dass du in Zukunft, weil das ist eine gute Friseurin auch, dass du in Zukunft immer 5% Master-Stylisten-Aufschlag drückst. Das ist eine Taste, ganz einfach, und du drückst jetzt immer 5%. So. Und das Schöne, was dann war, dann guckt Kati die Mitarbeiterin an und sagt, ja, wie fühlst du dich denn mit den 5%? Und die Mitarbeiterin sagt, ach, eigentlich gar nicht gut, ich würde gerne 10% nehmen. Ich so, ja, geil, ne? Also so eine schöne Preisgeschichte, ne? Weil wir kennen das ja auch, sonst sitzt du mit den Mitarbeitern, du hast eine gute Idee, du setzt dich hin, so, jetzt setzen wir das so und so um und alle sagen, oh nee, weil jeder gleich Tante Erna im Kopf hat und so,
Richtig.
die wird sich beschweren und dann wird es nicht gemacht. Und so war das ein ganz schöner Effekt, jetzt mal unabhängig des Umsatzverlustes, den wir da gehabt haben in dem Jahr, aber jetzt für die Zukunft mit den 10% fangen wir die 20.000 Euro quasi auf und alles ist happy. Und das war so eine schöne Preisanpassung. Wir haben auch sonst schon schöne Preisanpassungen gehabt, wo es gar keine Reibereien gab. Aber das ist so ein schöner Effekt, so. Und da habe ich so gedacht, wenn du dieses Kontrollierte, das erwartet ja gar keiner, dass die Leute 20.000 Euro irgendwie in den Sand setzen oder so, ne? Aber du kannst ja mal kontrollierte kleine Fehler zulassen, die dich vielleicht mal 50 Euro kosten oder 100 Euro, dass du dich da mal langsam rantastest, dass du mal siehst, weil du wirst es als Unternehmer nie erfahren, wie es ist, wenn das Team selbstständig performt und wenn das Team selbst Fehler macht und aus diesen Fehlern lernt und dann zu dir kommt als Chef und sagt, so Chef, wir haben eine gute Idee, wir machen das anders und du denkst so, ja, wie geil. So.
Ja, was ja ein Riesengewinn ist, ne? Wenn du, also gerade in Friseurunternehmen, was ja so ein Menschenbusiness ist, ne? Menschen arbeiten an Menschen. Wer da die Ressource Mensch, also dieses Know-how der Friseure, die sind ja, die Friseure, Friseurinnen am Stuhl sind ja wirklich die Profis für ihre Situation. Die haben die besseren Ideen als der Geschäftsführer, der geht an dich, der Punkt, noch nicht mal mit im Laden steht und Haare schneidet, ne? Also was erdreisten wir uns, geht auch an mich selber der Punkt, manchmal zu wissen, wie es geht, ne? Weil wir sind doch gar nicht in ihrem Salon die Menschen, die tagtäglich mit deren Kunden arbeiten, ne? Und da wirklich die Mannschaft wirklich zu integrieren, wirklich auch sehr wertschätzend, sie mitzunehmen, ihre Meinung zu hören und ihre Meinung auch in Umsetzung bringen zu lassen, auch wenn es mal nicht funktioniert. Wer sagt denn, dass unsere Weisheit wirklich funktioniert hätte, ne? Also da spielt ja auch manchmal so eine kleine Überheblichkeit eine Rolle mit und die mal auszuhebeln, indem man das Team wirklich, wirklich, wirklich integriert, finde ich einen ganz, ganz feinen Move.
Musst du machen, weil das haben wir ja auch festgestellt. Wir haben ja viele Sachen, gerade am Anfang auch Kati und ich zusammen, wo wir uns dann immer beide Ideen, wir sind ja viel in Kontakt, überwiegend jeden Tag irgendwie, dass wir uns austauschen. Und in der Vergangenheit war es dann oft so gewesen, dass wir da und unter uns coole Ideen entwickelt haben. Und dann bist du vors Team getreten, das ist jetzt schon lange her, aber bist du vors Team getreten und haben gesagt, so wird's gemacht. Ob das jetzt ist die Einführung einer Rezeption, wie wir können nicht mehr selber unsere Kunden abkassieren und wie wir können nicht mehr selber sehen, wie der Kunde Trinkgeld in die Dose
Und
steckt.
löst, ne?
Und du konntest erklären, was du wolltest, wie gut das denn ist und welche Vorteile und hin und her. Du hast erstmal eine Abwehrhaltung gehabt von den Mitarbeitern so
Genau.
und vom Team. Bis wir uns dann mal gedacht haben, okay, wir müssen das jetzt mal umbauen, wir müssen erstmal das Warum erklären, warum machen wir das und dann ins Team fragen, wie sind denn eure Ideen dazu und am Ende des Tages das so steuern, dass das Team die Idee entwickelt, die man selbst vielleicht schon im Kopf hätte. So, und dann ist es das Beste, was du machen kannst.
Das stimmt, oder halt zulassen, dass das Team eine etwas andere Idee entwickelt, die auch am selben Punkt rauskommt. Ja, und dann Rock'n'Roll, dann ist doch alles gut. Ne? Hauptsache, es ist getragen von allen Beteiligten. Ne?
Ja.
Lass uns nochmal über das Thema Umsetzung sprechen und die Reise ein kleines bisschen in Augenschein nehmen, nur in großen Meilenstein. Was waren denn die größten Dinge, wo du sagst, die haben wir dank unseres Umsetzungsmutes, der Umsetzungsenergie gemacht und die waren dann auch die großen Sprünge nach vorn. Was sind denn da die Beispiele aus eurem Geschäftsleben?
Genau, das ist ganz klar, den ersten großen Sprung, den haben wir gemacht 2017, wo wir 2017, 2018, wo wir das mit der Struktur mit Kati angefangen haben. Da ist es dann her nochmal richtig abgegangen. Und den nächsten großen Step von, ich sag mal, von 600.000 auf über 1 Million haben wir in der Corona-Krise gemacht.
Das ist ein
Also
Ding.
ganz klar, weil da haben wir Preisanpassungen gemacht, worüber man gar nicht mehr diskutieren brauchte.
Richtig.
War
Also ihr
einfach.
habt diesen Drive, dieses Friseur ist wichtig, gut genutzt.
Ja, weil wir es einmal gemacht haben, weil ich auch gesehen habe, wir haben viele Dienstleistungen drin, die rechnen sich noch nicht, so eine Ansatzfarm und so, was da damals alles war. Und da haben wir dann Pakete draus gemacht und so. Und weil wir es aber auch mussten. Also weil wir es auch mussten. Wir haben da viel investiert in der Corona-Zeit, dass wir die Mitarbeiter gut zu Hause gelassen haben bei vollen Bezügen und so. Und das hat natürlich alles Geld gekostet. Und wir haben aber auch uns antizyklisch verhalten, weil wir uns in der Corona-Zeit auch Mitarbeiter eingestellt haben, wo viele ja auch Leute entlassen haben oder wo viele die Friseurbranche auch verlassen haben. Haben wir investiert und haben Leute eingestellt. Was uns dann wieder zugute kam in der Nach-Corona-Zeit, wo ja noch viele dann auch krank waren und so weiter und so fort, wo wir dann immer ganz gut durch die Zeit gekommen sind. Ne? Und das waren so die größten Game Changer. Und natürlich, der Wechsel zu L'Oréal auch mit der Friseurmarke auch von dem einen zum anderen, das bringt immer noch einen ganz guten Booster, auch im Team. Und der Eintritt in der Entercouverture, ich kann es nur immer wieder sagen. Also dieses Netzwerk, das hat mir wirklich, wirklich viel gebracht, wenn man es dann nutzt und wenn man da auf, genau.
Ganz klarer Fall, in welcher Bubble bewegt man sich im Leben, ne? Und die Intercoufführer haben ja gerade ein Riesenfest also gehalten, gefeiert, wie auch immer, ne? 100 Jahre Intercoufführer waren es,
100 Jahre
war's
Intercouverture.
ungefähr. In Hamburg in der Elbphilharmonie, also Chapeau dafür, ne? Das war ja schon mal eine Ansage. Und das sind also die Intercoufführer, die ich kenne, das sind ja auch wirklich, das sind die erfolgreichen Friseure, Punkt. Und wenn du dich in so einer Bubble bewegst, dann zieht dich das ja auch mit. Ne? Also wenn wir nochmal über Umsetzung sprechen und du hast jetzt gerade so die großen Steps auch aufgezeigt, möchte ich kurz reflektieren, mutige Entscheidungen. Ne? Also die Struktur zu ändern, wirklich zu sagen, wir drehen das Ding jetzt mit allen Reibungspunkten, die dadurch entstehen, vor allem in bestehenden Teams, ne, die ja da nie immer jubeln. Da müssen wir mal, denke ich, auch bei euch bei der Realität bleiben. Das ist ja
Absolut,
nicht, wir machen
ja.
jetzt alles anders und jeder nickt und
Also die
lacht.
Herausforderung haben wir genauso wie auch im Team und mit Mitarbeitern wie alle anderen. Also das ist.
Genau. Also großer Step, die Struktur ändern, großer Step. Das Thema Kalkulation wirklich mal anzugehen, du hast es ja in einem Nebensatz gesagt, Dienstleistungen, die sich noch nicht lohnen, so umbauen, dass sie wirtschaftlich sind.
Genau.
Bitte, bitte, bitte alle, die zuhören, fangt an, traut euch zu kalkulieren. Und wenn das Ergebnis euch nicht gefällt, was passieren kann, weil die Kalkulation wahrscheinlich sagt, ihr müsst die Preise verdoppeln, dann holt euch Hilfe, wie ihr das in irgendeiner Form in den nächsten 2 Jahren dann auch schafft,
Genau,
das
muss ja nicht sofort
weiterentwickeln.
sein.
Ja, weil sonst sterben wir da in Schönheit, bloß weil wir uns nicht trauen. Also das Wort mit dem Mut, das kommt jetzt hier nochmal. Ihr habt Mut gehabt, wirklich große Dinge zu verändern. Und was mir im ganzen Gespräch mit dir noch nie ganz so klar ist, da gehen wir ganz an den Anfang zurück. Mike, was ist der Antrieb? Was ist dein Antrieb, das alles so zu tun? Also ist es die Liebe zu Melanie, was hochromantisch wäre, wenn er nicht schon verheiratet wäre, dann könntest du das jetzt mal sagen. Was ist es, was dich da so, oder ist es wirklich die Erfahrung da in der 9. Klasse oder beim Gleisbau, ich will auch mal Unternehmer sein. Wo kommt denn das her, dieser Drive? Weißt du das?
Naja, gut, also klar, wir sind lange verheiratet jetzt, wir haben bald Silberhochzeit, Melanie und ich, und das ist es, glaube ich, nicht. Also was treibt mich an, ist, glaube ich, dieses Unternehmersein. Also was ich schon seit 15 wollte irgendwie, ne? Und was ich oft versucht habe, was mir aber auch in der Versicherungsbranche ja nicht gelungen ist am Ende des Tages, weil auch wir da diesen, das ist auch wieder noch eine neue Podcast-Folge, dass das heute alles kein Phänomen ist, dass es das alles schon mal gab. Ich habe das alles schon mal so 2000, 2001, die Reise der Umstrukturierung und so. Ich habe das alles schon mal durch. Das hieß damals nur anders in der Versicherungsbranche. Aber auch die Versicherungsbranche ist da durch. So. Und das ist aber, wie gesagt, eine neue Podcast-Folge. Und am Ende des Tages, sind es diese Schlüsselmomente, wie bei dem Zahntechnikermeister aus der Versicherung und, die Liebe zum Friseurhandwerk, muss ich ja schon sagen, weil das Friseurhandwerk hat mir das ermöglicht, was ich immer sein wollte. Und das ist ein Friseurunternehmer sein. Und das ist das, was mich antreibt. Und das ist auch, was ich gerne weitermachen möchte, das weiter voranzubringen. Oder was heißt weiter voranzubringen? Aber jetzt die ganzen Herausforderungen, die jetzt auf uns einprasseln und zukommen, die einfach ganz gut zu meistern mit den Friseuren, weil die Friseure haben das verdient. Das ist ein mega Job, was die Leute da im Salon machen.
Yes.
Da ziehe ich
Definitely.
meinen Hut vor. Und den Friseuren das dann so einfach wie möglich zu machen, das ist so mein Antrieb, glaube ich, ne?
Toll. Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst? Mach mal den kleinen Abschluss.
Das ist eine spannende Frage. Und da fällt mir sofort eins ein, was ich gerade lerne und was ich noch nicht so gut kann. Und wenn Kati das jetzt hört, dann wird sie sicherlich schmunzeln. Das ist das. Ich bin ja ein Dinosaurier noch. Also im Verhältnis mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, in meinem unmittelbaren Umfeld. So, das sind ja so der erste Step, sind ja 10 Jahre auseinander zu Kati oder 10 Jahre auch zu den Altstylisten bei uns oder zu den Topstylisten. Das sind ja schon mal 10 Jahre. Und dann haben wir natürlich noch die Auszubildenden, die ja meine Kinder sein könnten teilweise. So. Und ich habe da auch spannende Reportagen gesehen, auch branchenfremde Reportagen, dass ich da auch nicht der Einzige bin. Das, was du so als alter Dinosaurier jetzt gerade lernst, ist eben halt der Umgang mit der jungen Generation und wie du das voranbringst. Das ist eben halt heute nicht mehr die Generation, so wie ich es bin, die gern gearbeitet haben, die sich schon mit 15 gemeldet haben. Ich möchte gern bei den Gleisbauern mit Nachtschicht machen, mit Unterschrift der Eltern. Ich habe da Bock drauf und hast du nicht gesehen. Und und das mitzugehen, diesen Weg mitzugehen, hält dich, denke ich mir zumindest, oder merke ich ja auch, dass mich das jung hält. Ich habe auch mit Melanie immer gute Küchentischgespräche zu den Themen und das einfach, diese Entwicklung einfach so mitzumachen, mit der neuen Generation, das trotzdem auf stabilen Füßen zu stellen oder stehen zu haben, das ist das, was ich gerade lerne, wo ich mich gerade mitten in der Phase befinde, wo ich auch immer noch mit mir hadere, manchmal an der einen oder anderen Stelle, aber den ich auch einfach mitgehen muss, glaube ich, ne? Genau.
Spannender Bereich. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei an die Friseurbranche. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
Ja, ich wünsche mir für die Friseurbranche tatsächlich, dass wir es schaffen, wenn wir jetzt wieder zum Anfang gehen aus diesem Kuchen, dass wir nicht sehen, weil ich glaube, das ist auch nur ein Trend, das kenne ich aus der Versicherungsbranche, dass es nur ein Trend ist, den wir jetzt sehen mit diesen Ein-Mann-Betrieben und so fort. Wobei so ein Trend auch locker mal 10 Jahre gehen kann, das muss man ja auch sagen, ne? Aber wir haben das damals gesehen und ich kenne die Herausforderungen, weil ich spreche mit den Friseuren, die Einzelkämpfer sind. Ich spreche mit denen und das ist nicht immer nur rosig, was die durchleben und was die gerade auch erfahren. Ich kenne das aber auch selbst seit über 20 Jahren, wie es ist, Einzelkämpfer zu sein in der Versicherungsbranche. So, dass es eben halt nicht nur ist, ja, du machst einen Abschluss und kriegst Provision, weil du bist ja permanent mit der Akquise auch beschäftigt und so weiter. Und das kommt ja auch noch mit dazu, ne? Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir es schaffen, weil wir sehen ja auch schon Veranstaltungen wie den Zukunftskongress zum Beispiel, wie wir alle mit den Fähnchen schwenken und nach Hilfe bei der Politik rufen. Und wir sehen aber auch das Phänomen, dass wir 80.000 Betriebe haben und im Durchschnitt macht jeder Betrieb 80.000, 90.000 Euro Umsatz, wenn du mal von 7,8 Milliarden ausgehst.
Ja.
So, und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Friseure den Mut haben, den Unternehmer aus sich rauszukitzeln und wenn es mit den 15 Minuten ist, damit wir es schaffen, mehr in die Richtung zu gehen. Muss nicht von heute auf morgen zu sein, mehr in die Richtung zu gehen, diese 2%. Wenn ich irgendwann mal sehe, dass sich diese 2% auf diesen Chart ändern, auf 3, dann weiß ich schon, okay, dann geht es in die richtige Richtung. Und das würde ich uns einfach wünschen, weil, wenn man sich mal vorstellt, wenn nur 40.000 Betriebe einen Umsatz machen von 500.000 Euro, dann wären wir nicht mehr bei 7,8 Milliarden Euro Gesamtumsatz, dann wären wir schon bei 23 Milliarden. Und dann hast du vielleicht auch ein ganz anderes Standing bei der Politik.
Ist
Weil wenn wir
Fakt.
uns die Kfz-Branche angucken, die haben irgendwie 30.000 Betriebe und machen 200 Milliarden. So. Und ist doch logisch, dass die eine ganz andere Lobby haben. So, und das würde ich mir für die Friseurbranche wünschen. Also mehr Mut, den Unternehmer aus sich herauszukitzeln, was nicht heißen soll, dass die Liebe und die Leidenschaft zum Friseurhandwerk verloren gehen soll. Aber mehr den Mut eben halt zu entwickeln, den Unternehmer, weil das braucht es, glaube ich, einfach. Das würde ich mir für die Friseurbranche wirklich wünschen, weil ich glaube auch, dass uns das Gesamt nach vorne bringt.
Das hast du sehr schön gesagt. Mir kommt noch das schöne Wörtchen und. Ne? Es geht ja nicht darum, den Weg jetzt um 180 Grad die Richtung zu wechseln, sondern ein kleines Stückchen abzuweichen vom gewohnten Weg, ein und dazwischen zu basteln. Und ich schreibe ja immer ein kleines bisschen mit in den Episoden. Für mich war wichtig, aus dir herauszuhören, okay, was ist der eigene Antrieb? Ne? Wofür mache ich das? Warum habe ich jetzt den Antrieb, mir Bürozeit einzuplanen? Vielleicht auch ein bisschen Freude an Zahlen zu entwickeln, mir wirklich mal Gedanken zu machen, wo hängt's in meinem Unternehmen, was kann ich an der Unternehmenskultur ändern, also auch ein bisschen struktureller zu denken, ne? Und eben mehr am Unternehmen zu arbeiten. Ein Klassiker, aber das war wieder ein gutes, ja, eine gute Erinnerung für alle, die uns heute zugehört haben. Nehmt euch die Zeit raus. Arbeit ist nicht nur am Stuhl, Arbeit ist auch am Unternehmen. Ne? Absolut. Es gibt einen kleinen Feedback-Hinweis-Block, den ich immer noch gern einbaue. Also, ihr Lieben, wenn ihr das heute hier gehört habt, dann erster Punkt, bitte verteilt diese Episode. Da geht natürlich auch an dich, Mike, ne, im Intercoffeur-Netzwerk. Alle, die das jetzt heute gehört haben und für gut befunden haben, gerne eben auch abonnieren oder eine Bewertung rausgeben. Und wer Fragen hat oder auch Ideen für Gäste, kann die per Kontaktformular über meine Website schreiben, friseurfreund.biz. Und sicherlich, wer auch an dir Interesse hat, also an Mike Gildhorn und da Fragen hat oder sich vertiefend mal mit dir unterhalten möchte, kann auch dich anschreiben. Wie findet man dich?
Ja, also per E-Mail info@gildhorn.de oder auch ganz entspannt über Instagram, ne? Das ist ja das Neue.
Perfekt. Genau. Und da sind wir auch beim Thema Instagram. Also folgt gerne den Gildhorn Intercoiffeuren, folgt natürlich gerne auch mir, dem Friseurfreund und allem, was dazugehört. Und ich beende diese Episode mit dem schönen Satz und dem großen Wort für diese Staffel des Podcasts. Ihr Lieben, denkt immer dran, Tat schlägt Wort und nur Wissen reicht nicht. Wir müssen auch was tun. Und damit sage ich danke, Mike Gilthorn, für die wunderbare Episode, für das Teilen und drücke den Aufnahme-Stopp-Button.
Vielen Dank.